Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
ein Mann, bei dem ich nichts falsch mache, wenn ich sage, er ist Chefredakteur, denn das war er bei der Rheinischen Post, er war es beim Medienunternehmen The Pioneer und er ist es ganz frisch bei Table Media, ein journalistisches Portal mit Briefings, mit Newsletter, mit Hintergrundstücken. Deep Journalism nennt man das, tiefgehender Journalismus. So, jetzt liegt die Latte hier hoch. Herzlich willkommen, Michael Brücker.
Hallo, einen schönen guten Tag.
Wir schauen auf die Themen dieses Mittwochs und ich habe hier erstmal eine sehr wichtige Erhebung vorliegen. Welche Berufsgruppe finden Frauen besonders attraktiv? Das Fachblatt Playboy hat das ermitteln lassen, Herr Brücker. Platz 1, haben Sie eine Ahnung?
Ich dachte, wir fangen hier mit substanziellem Journalismus an und da kommen Sie mit einer Playboy-Umfrage. Journalisten sind sicherlich nicht, ne?
Nee, die haben es, glaube ich, nicht mal in die Top 10 geschafft.
Ärzte?
War es jahrelang, ja, das war Platz 1, jetzt verschoben auf Platz 2 durch die Handwerker.
Ah.
Das ist aber gesellschaftlich, und wir sind ja hier natürlich tief gesellschaftlich analysieren
unterwegs. Wenn das der Klempner der Macht wüsste.
Gut, diesen Zusammenhang habe ich noch gar nicht hergestellt.
Und dass der also bei Frauen besonders beliebt ist, wusste ich auch noch nicht.
Nee, ich hatte jetzt eher an sowas Profanes wie Fachkräftemangel gedacht. Ja. Also, dass sich so das Praktische mit dem Emotionalen verbindet. Wen sehnt man sich herbei?
Aber eine gute, tolle, wichtige Umfrage für ein Backbone unserer Volkswirtschaft, die deutschen Handwerker.
Mhm. Freut mich. Ja. Platz 3 sind übrigens Architekten, auch nicht unwichtig, waren auch, glaube ich, immer schon dabei. Wir wollen aber hier natürlich auch nochmal umdrehen. Die Umfrage wurde auch andersrum gemacht. Also, welche Berufe finden Männer bei Frauen attraktiv? Tief. Sie dürfen wieder raten.
Bin ich jetzt wieder schon im Ärzte- und pflegerischen Bereich?
Ja, richtig, richtig. Ärztin, Platz 1. Krankenschwestern, Platz 3. Ja. Dazwischen die Architektin.
Schon wieder.
Interessant, ne?
Wir mögen Menschen, die bauen können.
Ja, und immerhin auf Platz 4.
Darf ich mal fragen, warum die deutsche Architektur dann so hässlich ist, wenn man in die Großstädte geht?
Ich würde sagen, wir bitten mal die Kollegen vom Playboy, dazu vielleicht ein Hintergrundstück zu machen, oder? Falls die es nicht machen, müssen wir das auf Table Media machen oder vielleicht im Deutschlandfunk Kultur. Okay, ich würde sagen, das hätten wir schon mal geklärt. Wir reden jetzt gleich über die Attraktivität. Also Sie haben ja schon eine Beziehung zum Bundeskanzler hergestellt bei dieser Umfrage. Ich würde gerne über die Attraktivität der Ampel sprechen, aber sag erstmal schönen guten Tag an alle, die dabei sind am Radio, am Podcast oder gerade beim Handwerken. Schönen guten Tag. Heute ist Streiktag bei der Bahn. Die Bauern sind auch wieder auf den Barrikaden und zumindest aus Leipzig habe ich ein interessantes Foto gesehen von Aktivisten der letzten Generation mit so kleinen Spielzeugtreckern, die die Straße blockiert haben mit einem Plakat. Wir dürfen das. Wir haben einen Traktor. Michael Brücker ist hier bei mir, Chefredakteur von Table Media. Da ist gerade ganz schön was los. Ein sehr lebendiger Protestkultur, könnte man jetzt erstmal positiv sagen.
Die konstruktive Haltung von Ihnen finde ich sehr, sehr lobenswert, aber in Wahrheit habe ich das Gefühl, ich bin hier im größten Casino der Welt, nichts geht mehr. Also egal wohin man schaut, Stillstand, Proteste, Ärger, Wut, Unmut, Funktionsunfähigkeiten, wir haben echt allmählich ein Problem in diesem Land, das zumindest das Gegenteil ist von dem, was die Bundesregierung mal versprochen hat, nämlich Fortschritt.
Mhm. Ja, weil Sie sie ansprechen, wie viel Verantwortung hat aus Ihrer Sicht die Bundesregierung an diesem unruhigen Januar?
Also normalerweise würde ich sagen, die Bundesregierung ist dafür zuständig, solide, verlässliche, nachvollziehbare Politik für die Bundesbürger zu machen. Und sie ist jetzt nicht der Mentalitätsbarometer und der Wohlfühl-Happiness-Officer in diesem Land. Aber wenn die Zurückweisung dieser Politik so intensiv ist wie in diesem Land und nur noch ein Drittel der Menschen generell bereit wären, eines dieser drei Parteien zu wählen, die ja eigentlich angetreten sind, um Lager zu versöhnen und zusammenzuhalten, dann ist das allmählich demokratiegefährdend. Das ist wirklich ein Problem, weil das ist ja nicht nur eine linke Regierung, sondern das sind zwei eher linke Parteien, aber auch eine eher Mitte-Rechts-Partei. Das heißt, die wollten mal das Land zusammenhalten, zusammenführen. Das Gegenteil ist im Moment der Fall. Die Ränder explodieren nahezu und keiner fühlt sich mehr mit dieser Politik irgendwie auf einer Linie. Und das ist echt gefährlich.
Ich meine, liegt es daran, ich habe jetzt gerade vor einigen Tagen so einen Aufsatz gelesen von Herfried Münkler über die Schwierigkeiten des progressiven Regierens, dass das eben auch häufig Regieren gegen Mehrheiten, gegen Stimmung ist, weil man Dinge tun muss, die vielleicht auch andere Regierungen nicht getan haben, die dann aber aus sachlichen, fachlichen Gründen dringend notwendig sind. Man könnte es auch lassen, hat dann vielleicht mehr Ruhe, aber hat sich letztendlich schuldig gemacht an der Zukunft.
Ich kenne diesen Essay, habe den auch gelesen und trotzdem denke ich manchmal, das ist die typische Schutzbehauptung auch der Bundesregierung, weil die Menschen zu viel Angst vor Veränderung haben und die Veränderungsbereitschaft so gering ist. Deswegen sind wir natürlich jetzt gerade in der Kritik. Aber das muss eine Politik natürlich auch aushalten. Wie viel kann ich im Moment in einer Lage, wo die Wirtschaftskrise ja extern ist, also wir haben Inflation, wir haben Kriege, wir haben neue Konflikte, wie viel kann ich dann einem Land zumuten? Auch das ist politisch vorausschauendes Handeln. Und ich kann jetzt nicht sagen, nur weil leider so viel liegen geblieben ist, muss ich alles auf einmal machen und die Bürger muss ich nicht dabei mitnehmen. Also die hat eine Verantwortung, diese Bundesregierung, und sie wird dieser Verantwortung im Moment nicht gerecht.
Aber also wenn ich das richtig bei Ihnen raushöre, heißt das ja tendenziell gerade im Moment vielleicht nicht so viel Tempo, ein bisschen Druck rausnehmen aus dem Kessel.
Naja, weniger ist mehr, zumindest die Prioritäten klar machen. Hier sind die 3, 4 Punkte, die ich als Bundesregierung auf jeden Fall in den nächsten 2 Jahren noch umsetzen will. Hier ist mein Plan dafür und hier ist die Erklärung, warum wir das auf jeden Fall vorziehen müssen. Wenn ich aber überall anpacke, überall auch Gesetze vorlege, die ich wieder korrigiere und dann erstmal öffentlich darüber diskutiere, entsteht ein diffuses Gefühl der alles und nichts passiert hier in diesem Land. Und das führt natürlich zum Gegenteil. Nachhaltiges und verlässliches Regieren ist erstmal eines, das ich überhaupt verstehe.
Okay, ja, das ist wahrscheinlich in der Tat nicht so schwierig, vor allem wenn man Dinge beschließt und dann nach kurzer Zeit wieder zurücknimmt.
Ist ja immer passiert.
Und den Ärger dann trotzdem auf der Straße hat, siehe Bauern. Ne? Also eigentlich die substanzielle Entscheidung ist zurückgenommen, der Ärger ist geblieben. Also die Lose-Lose-Situation. Man hat jetzt noch nicht mal groß Geld gespart und trotzdem Trecker auf den Straßen.
Doppelt schwierig für einen Kanzler, der sagt, ich bin entscheidungsstark und was ich sage, das gilt nicht mehr. Also ich kann mich auf diesen Kanzler nicht verlassen. Und zugleich hat er Maßnahmen offenbar erfunden in einer Nachtsitzung, die halbe deutsche Landwirtschaft auf den Baum gebracht hat oder auf den Treckersitz. Also beides bringt ihm natürlich gar nichts.
Ich meine, man könnte jetzt sagen, aber ich verstehe schon, dass Sie da auch ein bisschen skeptisch sind. Das ist ja so ein bisschen so die sozialdemokratisch-grüne Erzählung. Ne? Also 16 Jahre Mehltau, das hat man damals schon bei Helmut Kohl gehabt. Und dann kam Gerd Schröder und musste aufräumen mit Rot-Grün. Und jetzt hatte man Merkel und jetzt müssen wir wieder den Karren aus dem Dreck ziehen. Das erzählt man sich ja gerne so im Regierungsviertel, bei denen die regieren. Kann aber natürlich trotzdem sein, dass da was dran ist.
Also ja, aber Herr Frenzel, da ist auch was dran. Da ist auch was dran. Was die Merkel-Jahre haben die Substanz aufbrauchen lassen in diesem Land. Wir brauchen nur in die Schulen gucken, wir brauchen nur auf die Straßen gucken beim Thema Digitalisierung. Eklatante Fehler. Das heißt aber doch nicht, dass ich in 4 Jahren jetzt überall anpacke, das öffentlich auch noch diskutiere, zerrede, wieder umdrehe, korrigiere, sondern ich sage, Freunde, das ist eine Jahrhundertaufgabe, die wir jetzt haben. Aber diese 2, 3 Themen, die sind für uns prioritär in dieser Region, die werden wir anpacken, da stehen wir auch zu und da halten wir dann auch durch. Und das ist eben nicht passiert. Das Heizungsgesetz ist ja nur ein Musterbeispiel dafür, wie man etwas zerreden kann, wie man eigentlich eine grundgute Idee, nämlich endlich an die Gebäudeenergie auch ranzugehen, wie man sie komplett ins Gegenteil verkehren kann. Und dann kannst du gar nichts mehr durchsetzen, wenn 2/3 der Deutschen dich als Regierungspartei ablehnen, dann kannst du nichts mehr durchsetzen.
Ich meine, das ist vielleicht auch die Panik, weswegen sie jetzt gerade viel auf einmal machen wollen, weil sie vielleicht ahnen, wir haben nur noch 2 Jahre oder bestenfalls 2 Jahre. Das sollte natürlich dann idealerweise auch kein Argument sein. Aber vielleicht ist ja das, was Olaf Scholz im vergangenen Herbst angeboten hat, so ein bisschen das, was das beschreibt, was sie sich wünschen, seinen Deutschlandpakt. Also eine starke Entbürokratisierung, dass wir schneller vorankommen bei Dingen. Und ich musste aufhorchen, als wir unseren Jahresrückblick gemacht haben und Nikolaus Blome zu Gast war, Politikchef von RTL und NTV. Und niemand, dem ich jetzt erstmal unterstellen würde, er ist immer ganz besonders SPD oder grünennah, der gesagt hat, nee, das darf man nicht unterschätzen. Da ist wirklich eine ganze Menge passiert. Also gerade auch im Bereich des Wirtschaftsministeriums, ja, Vorschriften, die da gestrichen oder vereinfacht wurden. Ich habe so ein bisschen ich hoffe, ich klinge jetzt nicht schon wieder wie so ein Sozialdemokrat in der Argumentation, aber so die Befürchtung, da legt es gerade, da sät gerade eine Regierung, ja, Dinge, die noch weit weg sind von der Ernte, was wir sehen werden, dass die Wirtschaft dann irgendwann wieder brummt. Ähnlich vielleicht, wie das damals bei Gerhard Schröder mit der Agenda 2010 war. Schwer umstritten, geerntet hat die Erfolge letztendlich Angela Merkel.
Mit dem Unterschied, lieber Herr Frenzel, dass der Teilbereich, bei dem Herr Blome und Sie komplett recht haben, nämlich Planung und Genehmigungsverfahren, da hat diese Regierung aufgeräumt, auch der Kanzler Kanzleramtschef hat sich da 2 Jahre lang drum gekümmert und hat wirklich ein paar Verfahren der Justizminister endlich entschlackt. Aber das ist ja nicht in der Größe und in der Dimension, wie die Agenda 2010 damals war. Das war ein Umbau des Sozialstaats. Das war auch ein Umbau der Mentalität, fördern und fordern. Das, was die Bundesregierung hier gemacht hat, sind wichtige, überfällige Reformen im Planungsrecht. Einverstanden. Mhm. Auch bei den Erneuerbaren und beim Ausbau der Erneuerbaren haben die vorgelegt, gute Sachen gemacht. Das hilft aber nichts, wenn 2/3 der Deutschen das Gefühl haben, bei den ganz großen Themen versagt diese Bundesregierung. Mhm. Bei den großen Themen. Und sie versagt. Bei der Bildungspolitik, bei der Migrationspolitik hat sie geschlafen. Und bei der Klimaschutzpolitik muss sie dafür sorgen, dass sie das eine nicht nur erklärt, sondern das andere dann notfalls auch abfedert, damit die Menschen bereit sind, diese Veränderungen auch mitzutragen.
Mhm. Was würden Sie denn empfehlen, so Politikberatung mäßig? Bräuchte Olaf Scholz jetzt die Agenda 2030, um deutlich zu machen, was Sie gerade beschrieben haben, um das auch ein bisschen zu framen, wie man so schön neudeutsch sagt?
Ja, er würde natürlich niemals einen Agenda-Begriff wählen, den der ungeliebte SPD-Kanzler Schröder schon geprägt hat. Aber ja, er sollte den Koalitionsvertrag beiseite schieben, ein Blatt Papier nehmen, vielleicht 2 oder 3 und mit seiner Truppe aufschreiben, was wirklich in diesen 2 Jahren noch umgesetzt werden muss und dies dann offensiv verkaufen und dann auch dabei bleiben. Das ist dann eine kleine Agenda, aber es wäre immerhin eine.
Ich meine, im Unterschied zu damals hat er wahrscheinlich die Macht, also ist er erstens nicht der Typus, zweitens hat er die Machtfülle nicht. Ich meine, um nochmal auf ein bisschen auf den Tag und die Schlagzeilen zu schauen, wir sehen gerade, wie die SPD-Bundestagsfraktion nicht so richtig folgen will bei dieser Frage Schuldenbremse. Die SPD-Ministerpräsidentin, so 3 Prominente haben sich zu Wort gemeldet und fallen ihm im Prinzip auch in den Rücken. Also,
das ist richtig. Er hat, aber Gerhard Schröder hat es auch nicht leicht gehabt. Die Grünen waren ja kein bequemer Partner und die Union hat damals auch massiv Druck gemacht aus der Opposition. Und Olaf Scholz hat 2 Partner, das ist richtig. Und die FDP wird auf gar keinen Fall an die Schuldenbremse herangehen können, weil dann kann sie eigentlich sofort sich in der Parteienlandschaft verabschieden bei ihrer Klientel. Insofern, Olaf Scholz hat es nicht leicht. Aber dann muss er eben mal einmal klar sagen, auch an die eigenen Truppen, in dieser Konstellation können wir das nicht mehr machen. Aber ich gehe gerne mit euch in den Bundestagswahlkampf, der ist schon nächstes Jahr. Und dann heben wir die Schuldenbremse oben aufs Plakat und sagen, wir schaffen sie ab.
Michael Brücker sagt das hier bei uns heute zu Gast, Chefredakteur von Table Media. Wir schauen weiter auf die Themen des Tages, auf die Reisen des Tages und das mache ich mit Michael Brücker, der auch in schon so mancher Regierungsmaschine mit dabei war. Gab es da eigentlich auch mal irgendwelche Schwierigkeiten, Flugschwierigkeiten, irgendwas, Ausfall?
Nee, ich hatte irgendwie in den Jahren, als ich Kanzlerkorrespondent war oder Berliner Büroleiter bei der Rheinischen Post damals, wo ich viel gereist bin, hatte ich irgendwie immer Glück. Also das heißt, die Infrastruktur der Regierungsflieger ist schlechter geworden jetzt hier. Aber auch das passt ja offenbar.
Ja, oder sie sind einfach ein Glücksbringer. Also ich würde sagen, nehmt den Brücker mit, dann fliegen die Dinge auch. Wir haben aber auch, muss ich dazu sagen, derzeit bei den Reisen, die stattfinden, keine Meldung bekommen, dass es da irgendwie Schwierigkeiten gibt mit den Regierungsmaschinen. Robert Habeck ist unterwegs auf einer Ostmission und derzeit in Saudi-Arabien. Annalena Baerbock ist auf einer Ostmission, derzeit im Libanon. Wer ist eigentlich der bessere Außenminister?
Naja, Annalena Baerbock macht es schon ganz gut, finde ich, gerade jetzt im Nahen Osten. Es ist ja eine Reise voller möglicher Trittbrettfahrer, wollte ich schon sagen, voller möglicher Fettnäpfchen. Und sie macht es gut, auf beiden Seiten klarzumachen, wir stehen auf der Seite der Opfer und immer aber auf der Seite der israelischen Politik, was das Existenzrecht betrifft. Ich finde, sie macht das ganz gut, aber Robert Habeck übernimmt spürbar wieder das Zepter, auch nicht nur der Verteidigungsminister in Sachen Heizungsgesetz zu sein, sondern auch ein Wirtschaftsminister, der globale Wirtschaftspolitik machen will. Und Saudi-Arabien ist und bleibt eben einer der wichtigsten internationalen Player in der Wirtschafts- und Energiepolitik sowieso.
Es geht auch darum, also nicht nur um die alten Rohstoffe, sondern auch um neue Wasserstoff. Das ist ein ganz wichtiges Thema bei dieser Reise. Den wollen wir im Zweifel von Saudi-Arabien auf vieles andere, auch eine konstruktive Rolle, auch in diesem Nahost-Friedensprozess, will man ja gar nicht mehr sagen, in diesem Nahost-Befriedungsprozess. Er bringt im Gegensatz auch was mit, Annalena Baerbock hat es angekündigt, aber er ist jetzt der deutsche Regierungsvertreter, der das auch nochmal persönlich sagen kann, nämlich Eurofighter für Saudi-Arabien, was ja auch... Ich meine, es ist verrückt, das haben auch einige gepostet die letzten Tage, Wahlplakate der Grünen und zwar nicht irgendwie aus den 80ern, sondern aus dem Bundestagswahlkampf 2021. Keine Waffen in Kriegs- und Krisengebiet und wir wissen, welche Rolle Saudi-Arabien beispielsweise im Bürgerkrieg im Jemen spielt und auch anderswo. Es ist schon ein ziemlicher, was würden Sie sagen, Tabubruch?
Realpolitik tut richtig weh und die Grünen spüren es in der Regierung ja immer wieder, fragt nach bei Joschka Fischer, aber in diesem Fall ist es wirklich nochmal besonders schmerzhaft. Saudi-Arabien ist bei allem, was wir in unserer werteorientierten Politik so unterschreiben würden, das Gegenteil von dem und trotzdem ist es einer der wichtigsten internationalen Player und Amerika und Großbritannien, beides enge Verbündete von uns, bitten uns darum, endlich dieses Stoppschild da rauszuziehen und die Eurofighter zu liefern. Insofern war der Druck enorm, auch auf das Bundeskanzler diese Entscheidung mitzutragen. Die Grünen müssen sich erneut häuten und das zulassen, was wirklich schmerzhaft ist, wenn man daran denkt, was der saudi-arabische Kronprinz auch hier an Taten offenbar in Auftrag gegeben hat, wie wir wissen. Das ist schmerzhaft, aber die Wahrheit ist, Außenpolitik funktioniert so. Wir müssen mit Schurkenstaaten Politik machen, sonst sind wir alleine auf der Welt. Wir machen sogar grüne, saubere Politik mit Schurkenstaaten. Wir werden auch Militärpolitik mit Schurkenstaaten machen müssen.
Da sind wir aber, und dann bin ich dann doch nochmal wieder bei diesem Paar der beiden grünen Spitzenpolitiker, doch ein ganzes Stück weit weg von dieser Idee der wertegeleiteten Außenpolitik, für die ja Annalena Baerbock in diesem Außenministerium eigentlich auch stehen will.
Ja, die Frage ist doch, machen wir eine wertegeleitete Außenpolitik oder machen wir das, was alle machen auf der ganzen Welt, vielleicht eine werteorientierte Interessenpolitik? Natürlich kann ich meine internationalen Interessen anhand von bestimmten Werten, zum Beispiel Klimaschutz ja auch, wie wir es im Klimaclub machen wollen, orientieren. Aber kann ich wirklich Handelsmächte oder militärpolitische Bündnisse abbrechen aufgrund meiner Idealwerte, da setze ich ein großes Fragezeichen. Insofern erleben wir bei den Grünen eigentlich das, was Joschka Fischer, auch Gerhard Schröder seit Jahren sagen. Übrigens auch, was der Obama-Berater Ben Hodges gerade in einem Buch beschrieben hat in den USA. Das ist das sich ehrlich machen, um überhaupt etwas bewegen zu können. Es hilft doch nichts, wenn wir mit einem Schild durch Europa laufen und sagen, wir waren die sauberste, werteorientierte Außenpolitik aller Zeiten. Nur leider haben wir kein einziges Bündnis hinbekommen und nichts hat sich wirklich bewegt.
Ich meine, es ist interessant, weil sich das ja auch trifft mit dem Ansatz von Olaf Scholz, der als Bundeskanzler auch seine Außenpolitik betreibt und die ja auch sehr stark mitprägt, der Bundesregierung, der ja eigentlich als erster in dieser ganzen Riege schon, ja, ich würde sagen, erkannt hat, dass die Weltgewichte sich so verschoben haben, dass wir im Zweifel halt nur noch mitspielen, aber nicht mehr unbedingt überall die Spielregeln bestimmen können.
Und solange wir dieses De-Risking noch nicht umgesetzt haben, also neue internationale Allianzen geschmiedet haben, müssen wir mit den bestehenden umgehen. Und deswegen diese Entscheidung, jetzt ist ja auch eine, die auf des Drucks aus dem Kanzleramt passiert. Olaf Scholz weiß, dass wir nur mitspielen, wenn wir bestehende ordnungspolitische Achsen auch akzeptieren. Und bis wir die neuen aufgebaut haben, zum Beispiel in Asien, müssen wir auch mit China weiter umgehen. Und Olaf Scholz ist da ziemlich pragmatisch und Annalena Baerbock lernt das gerade.
Michael Bröker sagt das hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Wir sprechen jetzt über ein Thema, recherchiert vom Rechercheverbund Korrektiv, das es in sich hat. Ich glaube, das kann man sagen. Ein geheimes Treffen von führenden Rechtsradikalen mit potenziellen Geldgebern, mit AfD-Politikern in der Nähe Potsdams in einem Hotel im November. Darüber wird berichtet und ich zitiere mal die Schlagzeile, die auf Table Media, dem Portal, dessen Chefredakteur wir hier heute zu Gast haben, Michael Bröker, die da heute zu finden ist und auch schon früh zu finden war, denn sie haben die Information auch ein bisschen vorher bekommen. Geheimtreffen, AfD-Politiker planen mit Rechtsextremen die Abschiebung von Millionen. Herr Brücker, was steckt dahinter?
Ja, ein sehr dubioses Treffen von ehemaligen AfD-Politikern, aber auch aktiven AfD-Funktionären, einer Mitarbeiterin von Alice Weidel zum Beispiel oder dem Fraktionschef in Sachsen-Anhalt, mit führenden Rechtsextremen der identitären Bewegung. Eine sehr gefährliche Bewegung, wo die AfD in den letzten Monaten und Jahren immer gesagt hat, dass sie gerade mit dieser Organisation eigentlich nichts zu tun hat. Und die AfD legt ja sehr viel Wert darauf, dass sie eben nicht rechtsextrem ist. Und diese Treffen, und deswegen ist die Recherche so wichtig, diese Treffen belegen, dass es eben doch eine sehr enge, sehr institutionalisierte, regelmäßige Austauschinfrastruktur gibt mit rechtsextremen Bewegungen. Und dieser Plan, Millionen Menschen, auch Deutsche, also Deutsche mit deutscher Staatsbürgerschaft, zu einer Remigration, wie sie es nennen, zu organisieren. Ich musste spontan an Deportation denken. So, das kam mir in den Sinn, Menschen abzuschieben, die hier leben dürfen und zu Recht hier leben sollen und dürfen. Das ist schon ein sehr perfider krasser Plan und es ist wichtig, dass Korrektiv das jetzt ans Tageslicht gebracht hat.
Mal die identitäre Bewegung, die Sie erwähnt haben, einer der führenden Köpfe, Martin Sellner war dort, hat da eben genau diesen Vortrag gehalten, wohl über eine Stunde lang, wo er das ausgeführt hat. Also wirklich den Plan, Menschen, die schon keinen deutschen Pass haben, wo es dann rechtlich, wenn man das durchdenkt, wahrscheinlich auch einfacher wäre sogar, wenn es dafür diese politischen Mehrheiten gäbe, sie wirklich des Landes zu verweisen. Aber wie Sie sagen, ich glaube, die Formulierung ist nicht assimilierte deutsche Staatsbürger eben auch. Und dieser Plan ist so perfide konkret, dass da schon sinniert wurde über ein Gebiet in Afrika für etwa 2 Millionen Menschen.
Richtig, es gibt natürlich in Afrika auch Staaten, Regionen, wo Wüste, wo sehr viel Platz ist und dort müsse man große Zentren, Abschiebezentren für Deutsche mit deutscher Staatsbürgerschaft, die sich in irgendeiner Weise was zu Schulden kommen lassen, sollte man dorthin abschieben. Das ist so perfide, dass man es gar nicht glauben kann, aber er war sehr konkret offenbar, sprach darüber, dass Menschen, die einmal kriminelle Handlungen ausgeübt haben hier, dass die dann direkt diese Staatsbürgerschaft verwirken und abgeschoben werden können. Also das ist schon Wahnsinn, was da passiert und die AfD ist eben wesentlich näher dran an dieser Denke, an diesen Strukturen, an diesen Plänen, als sie es öffentlich immer zugeben.
Nahe dran, man kann es auch nochmal konkret benennen mit den Funktionen, die da vertreten waren. Da war der Fraktionschef der AfD, der Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt, es war ein AfD-Bundestagsabgeordneter dort, der persönliche Referent der Parteichefin Alice Weidel. Also als ich das gehört habe, auch diese Namen, war mein Gedanke oder meine Hoffnung, dass das letztendlich vielleicht dritte, vierte Reihe und damit vielleicht ganz schlimm in den Plänen, aber irgendwie auch nicht ernst zu nehmen, weil nicht relevant genug, dann leider doch nicht erfüllt. Also das sind schon, auch wenn sie sich vielleicht jetzt nicht alles sofort zu eigen machen, aber schon relativ relevante Menschen, die da auch auftreten.
Ja, und Sie wissen ja, wer da gesprochen hat. Der Sellner ist ja kein Unbekannter. Und wenn der persönliche Referent der AfD-Parteichefin dort auftritt, dann macht er das wahrscheinlich nicht, ohne dass es Alice Weidel weiß. Und wenn er, wie er es jetzt gesagt hat, als Privatperson dort auftritt, dann weiß man natürlich, dass das eine Schutzbehauptung ist. Sie holen sich dort ihr intellektuelles Rüstzeug für eine rechtsextreme Agenda bei solchen Treffen mit solchen Menschen wie dem von der Identitären Bewegung. Und das ist hochgradig relevant. Ich erwarte eigentlich auch eine schnelle Reaktion aus der AfD, wenn man ansatzweise das ernst nehmen will, was man immer sagt, nämlich, dass man mit rechtsextremen Strukturen nichts zu tun hat, dann dürfte schon so einen Treffen dürfte der persönliche Referent auch privat gar nicht erst dabei sein.
Nun haben wir leider in letzter Zeit eine Erfahrung gemacht. Man würde erstmal vermuten, wenn sowas in die Öffentlichkeit kommt, dass dann viele Menschen, die vielleicht mit dem AfD-Programm oder dem AfD-Wählen liebäugeln und sagen, na, ich will der Politik einen Denkzettel verpassen oder aber auch nur, weil sie vielleicht an bestimmten Punkten skeptisch sind, so mit der Politik, wie sie funktioniert, aber niemals rechtsextrem werden, dass man denkt, die sind dann abgeschreckt. Die denken dann, oh Gott, mit so einem Laden möchte ich nichts zu tun haben. Aber wir sehen zumindest an den Umfragen in vielen Bundesländern, in den 3 Bundesländern, in denen gewählt wird im September, Landesverbände, die beispielsweise in Sachsen erklärt rechtsradikalen Strukturen erklärt werden vom Verfassungsschutz, dass das überhaupt keine Auswirkung hat. Man hat fast das gegenteilige Gefühl, dass es so eine Art Gütesiegel wird.
Und trotzdem kann ja nicht die Alternative sein, diese Recherchen nicht mehr zu machen, diese öffentliche Debatte darüber nicht mehr zu führen. Ich würde jetzt auch Saskia Esken davor warnen, als allererste sofort in aller Öffentlichkeit Kritik daran zu üben, weil es sehr erwartbar ist. Aber alle konservativen Politikerinnen und Politiker, auch die neuen Freien Wähler, die Werteunion, die sich bilden will, auch die Wagenknecht-Partei, alle, die so ein bisschen in diesem extremen Gedankengut fischen, müssten eigentlich klare Kante zeigen bei solchen Vorhaben. Vielleicht ist das wirksamer, als wenn jetzt Saskia Esken und Kevin Kühnert sagen, oh Gott, wie schlimm, was da passiert ist.
Apropos wirksam, ich hätte hier noch eine Idee. Ich glaube, es ist nicht ganz ernst gemeint, aber ich habe sie vorhin auf Blue Sky, also dieser Twitter-Alternative, die sie da gerade aufbaut, gefunden von Nico Nico Semsrott, der ja auch hinter so Initiativen steht wie Frag den Staat, also Transparenzinitiativen, der folgenden Tweet abgesetzt hat. Sollten wir die Aufgabe des Widerstands nicht vielleicht einfach dem übertragen, der es kann? Hey, Wieselski, kannst du nicht auch gegen Rechtsruck, CO2-Emissionen und die Superreichen im Allgemeinen streiken?
Ja, es ist fast zu ernst, um darüber zu lachen, aber so ein Typ wie Wieselski ist offenbar nicht nur für die Lokführer sehr hilfreich, sondern könnte auch bei dem sicherlich mithelfen. Ja, das stimmt.
Wenn Sie mehr zu diesem Thema wissen wollen, zu diesen Recherchen über den Plan zur Remigration, dieses Geheimtreffen, das es gegeben hat, dann bleiben Sie auf jeden Fall dran. Heute bei uns im Programm nach 17 Uhr in der Studio 9 Ausgabe haben wir dann ein Interview mit den Kollegen von Korrektiv, die das recherchiert haben. Das finden Sie natürlich auch alles online auf deutschlandfunkkultur.de. Sie hören in diesen Tagen viele konstruktive Ideen, weil Sie sich das gewünscht haben im Rahmen unserer Deutschlandfunk Kultur Denkfabrik.
Deutschlandfunk Kultur. Es könnte so schön sein. Wie gestalten wir Zukunft?
Wie gestalten wir Zukunft, wenn wir diesen Satz zu Ende denken? Und heute darf Michael Bröker, Chefredakteur von Table Media, diesen Satz zu Ende denken. Es könnte so schön sein, wenn
wir eine konsequente Politik für Kinder machten.
Mhm.
Ich finde, das fehlt in diesem Land so dramatisch, seit schon Merkel, vielleicht sogar schon vorher, dass wir Kinder in den Mittelpunkt unserer Politik rücken. Das Bildungsdesaster ist vielleicht die größte Zeitenwende, die wir gerade vor uns sehen, denn die Kinder, die dort nichts lernen, heute in den Grundschulen, werden übermorgen auch nicht die technologischen Wunderwaffen in der erneuerbaren Energie erfinden können. Also ich mache mir wirklich Sorgen aufgrund dieses maroden Bildungssystems in diesem Land und dass es nicht in der Priorität unserer Politik ist.
Ist es das nicht? Denn also wenn ich die Rhetorik mir anschaue, dann habe ich das Gefühl, alle reden drüber. Es wird ständig erwähnt von allen Seiten
politisch. Ja, sonntags immer, montags nimmer. Würde ich sagen, wird Bildungspolitik in die Schaufenster gestellt. Und beim Bundeskanzler habe ich keine einzige Initiative, große Rede, Regierungserklärung, Wunschidee gehört in den letzten 2 Jahren, die diese marode Bildungsrepublik endlich aufmöbelt. Bei Saskia Esken am ehesten mit den 100 Milliarden Sondervermögen für die Bildung. Ich fand, da hatte sie wirklich einen Punkt. Aber es liegt eben auch daran, dass es in der Wahrnehmung immer um Wirtschaft, um Energie, um die Krisen und Konflikte, die großen Staatsmänner dieser Welt, die dann auch noch teilweise leider keine Kinder haben. Ich habe das Gefühl, sie sind in dieser Lebenswelt einfach nicht zu Hause, dass unsere Kinder nichts mehr lernen.
Wobei man könnte ja der Politik, und so allgemein will ich das mal sagen, denn das ist ja in Deutschland Bund und Länder Aufgabe quergemischt durcheinander, also eigentlich Länderaufgabe, wenn wir jetzt über die Schulen reden. Wir haben Etatausweitung überall gesehen in den letzten Jahren. Wenn man so den Vergleichsmaßstab der letzten 10, 15 Jahre ansetzt, da sind eigentlich überall die Etats nach oben gegangen, die Bemühungen, mehr Lehrer und Lehrerinnen einzustellen. Ich habe manchmal das Gefühl, Geld, ja, könnte vielleicht meine Antwort sein, aber vielleicht brauchen wir ein bisschen mehr als Geld, eigentlich Konzepte.
Genau so ist es. Es ist ja nicht das Geld. Und selbst wenn das Geld da ist, wird es nicht abgerufen. Die Kinder von mir sind in einer Grundschule und da war ich neulich mal auf Toilette, weil ich wirklich dringend musste. Und ich habe gedacht, ich bin hier auf einem Baustellencontainer und selbst das ist hygienischer und funktionsfähiger als das, was ich da gesehen habe. Es ist nicht Priorität, weder in der Planung noch in der Gestaltung noch in der Konzeptionierung. Uns fehlen hunderttausende Lehrer. Alleine, dass das niemand in dieser Republik in den letzten Jahren zu Fridays for Future-Demonstration geführt hat, wundert mich schon sehr. Und insofern glaube ich schon, dass es ein Prioritätenthema ist. Auch die Bundespolitik darf die Bildungspolitik zum Thema machen. Sie kann alles zum Thema machen, ob sie dafür zuständig ist oder nicht.
Mhm. Wer müsste jetzt was tun?
Naja, die drei Spitzenvertreter in der Politik sind erstmal die Bundesregierungsparteien, Grüne, SPD und FDP. Und von dort wünschte ich mir diese Themensetzung. Und auch der Bundeskanzler kann natürlich das Thema setzen und die KMK und die Länder dazu zwingen, es zu ihrem Thema zu machen. Die Kultusministerkonferenz. Aber warum gab es in der Pandemie Dutzende MPKs zu diversen Themen? Wir haben neulich wieder eine MPK gehabt zu Planungsrecht. Stundenlang Planungs- und Genehmigung. Wo ist denn die große MPK zu dem Bildungsnotstand in diesem Land? Wo ist diese MPK? Wenn Scholz dazu einladen würden, die würden doch nicht absagen.
Wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht hilft ja die Ministerpräsidentenkonferenz zur Beschleunigung des Planungsrechts, damit die Schultoilette schneller renoviert werden kann.
Wenn es dann mal so wäre, ja.
Michael Brücker, wir hören Ihren Wunsch und Ihren Gedanken und ich wünsche mit, ich glaube viele wünschen mit und wir machen mal dann den Realitätscheck. Wann am besten? In einem Jahr? Zwei Jahre?
Spätestens.
Jahr? Ja, okay.
Bitte nicht bei der nächsten PISA.
Wir schauen ja auch mal auf die ganz wichtigen Ereignisse, Themen des Tages und auch die Tage, die dann so erklärt werden. Michael Brücker, heute ist Tag der Blockflöte und das kann dann zum Beispiel so klingen. Schön, oder?
Wunderschön und ich denke sofort an meine Kindheit. Mein Tag der Blockflöte war, glaube ich, eine Stunde und danach nie wieder.
Okay, aber es kann auch, vielleicht wenn Sie durchgehalten hätten, es kann auch so klingen. Kenner wissen es sofort, das war natürlich Alessandro Marcello, Konzert für Blockflöte, ein Komponist des Barocks aus dem 17. Jahrhundert. Ja, also ich will damit sagen, jedes Instrument kann irgendwann richtig schön werden.
Das hörte sich gerade wirklich schön an. Ich bin eher Konsument als Produzent dieser Musik.
Okay, spielen Sie irgendein Instrument aktiv?
Nein, das habe ich damals dann aufgrund fehlendes Talents aufgeben müssen.
Okay. Er ist heute Chefredakteur bei Table Media. Da muss man viel orchestrieren, aber auf jeden Fall nicht Blockflöte spielen. Also wenn Sie, jetzt muss ich mal aufpassen, oh Gott, nee, ach komm, das gebe ich uns noch. So ganz am Ende sind wir aber hier doch noch nicht, Michael Brücker, denn es gibt gerade noch eine Meldung, die reingekommen ist. Die Schlagzeilen des Jahres 2023 wurden gekürt und da gibt es beispielsweise folgende: Birkenstock latscht an die Börse. Das war die Bild-Zeitung.
Sehr schön.
Der zweite Platz vom Spiegel: Deutschland gegen den Strom.
Ja.
Das war, als die letzten AKWs abgeschaltet worden. Finde ich jetzt ist so eher so. Ist okay.
Ist ein bisschen sophisticated und deswegen auch schön.
Ja, aber ich musste damals, als ich es gesehen habe, auf dem Taz-Titel auch wirklich lachen. Das war die Zeit, als Greta Thunberg so ein bisschen in den Debatten auch in den Verruf geriet, weil man sich gefragt hat, wie steht sie eigentlich in dieser ganzen Israel-Frage? Und da titelte die Taz: Persona non Greta.
Herrlich.
Ja,
sie bleiben die Wortspielkönige, die Kolleginnen und Kollegen der Taz.
Auf jeden Fall. Also wenn einem die Bild zu dumpf ist, wenn man sich auch darüber freuen kann, wenn man sich das mit mehr Niveau wünscht, dann hat man immer noch die Taz, ne?
Wunderschön.
Oder, obwohl Table Media, also das ist nicht so ihre Spezialität, sondern wirklich eher so die Informationen. Ne?
Wir wollen eher informieren in der Überschrift, anstatt uns selbst an den eigenen kreativen Ideen zu berauschen.
Michael Brücker, wir werden uns das genau anschauen, wie das sich entwickelt bei Table Media. Und ich kann schon ankündigen, darf ich das schon ankündigen? Sie werden nicht nur zu lesen sein, sondern auch zu hören sein demnächst.
Genau, der Podcast von Helene Bubrowski und mir, meiner Kollegin, startet nächste Woche am 15. Januar. Table Today.
Okay, also ich ärgere mich natürlich immer über Konkurrenzprodukte, aber das wird bestimmt gut. Und
wir ergänzen uns, Frenz.
Höre mit Freude rein und freue mich, dass Sie heute hier waren. Freue mich, wenn Sie wiederkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Tschüss.